Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Heute ist Safer Internet Day, ein Tag, an dem wir alle besonders daran arbeiten sollen, dass das Internet sicherer wird. Dabei sind schon die simplen Dinge schwierig. Warum zum Beispiel ist es so schwer, Fake News zu erkennen? In China stellen sich solche Fragen auch, aber eigentlich ist das Internet vor allem für diejenigen dort unsicher, die unangenehme Wahrheiten veröffentlichen. Und das gilt auch für Indiens Krisenregion Kaschmir. Wir gucken also von mehreren Seiten auf den Safer Internet Day heute. Zu Beginn des Ausbruchs der Corona-Epidemie in China konnte man den Eindruck bekommen, dass die Regierung in den sozialen Medien vieles durchgehen ließ, was unter normalen Umständen geahndet worden wäre. Jetzt aber kommt aus der abgeriegelten Region Wuhan die Meldung, dass zwei Bürgerjournalisten, die im Internet über überfüllte Krankenhäuser berichtet haben, festgenommen wurden. Unser China-Korrespondent Steffen Wurzel hat mir vor der Sendung erklärt, was diese beiden Männer wohl verbrochen haben mögen, um bei den Behörden in Ungnade zu fallen.
Also verbrochen aus unserer mitteleuropäischen Sicht haben sie gar nichts. Sie haben das gemacht, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich sie haben Videos erstellt, haben sich auch selbst in der Kamera gezeigt, haben sich auch sehr meinungsstark geäußert. Sie haben zum Beispiel Leichensäcke gezeigt, die rund um Krankenhäuser gestapelt werden. Sie haben überhaupt überfüllte Krankenhauseingänge und Warteräume und so weiter gezeigt und haben das Ganze auch insoweit analysiert, als dass sie sehr stark Kritik geübt haben an der chinesischen Staats- und Parteiführung. Und dann ist es eben so, dass wenn man ein gewisses Level an Aufmerksamkeit erzeugt, dass das dann der chinesischen Führung, den Behörden, den Sicherheitsbehörden zu viel wird. Ob diese Männer übrigens festgenommen worden sind, Herr Fang und Herr Chen, das kann man so nicht sagen. Sie sind einfach von der Bildfläche verschwunden. Dazu muss man wissen, dass die chinesischen Sicherheitsbehörden diverse Methoden in ihrem, ich sag mal, Werkzeugkasten haben, um kritische, ja, Blogger, sogenannte Bürgerjournalisten ruhig zu stellen. Das muss nicht unbedingt gleich in Haft enden. Das kann einfach sein, man übt Druck aus, man lässt Leute eine Art Selbstbezichtigung unterschreiben, so eine Art Unterlassungserklärung, oder man übt Druck auf die Familien dieser Leute aus. Man kann Leute unter Hausarrest stellen. Wir dürfen nicht vergessen, China ist kein Rechtsstaat. Da haben die Behörden einfach deutlich mehr Mittel, kritische Journalistinnen und Journalisten, ja, mundtot zu machen, als es bei uns der Fall wäre.
Ist damit zu rechnen, Herr Wurzel, dass die beiden wieder freikommen, dass dieser Fall aufgeklärt wird?
Kann man nicht sagen. Die chinesische Führung, habe ich den Eindruck, verschleppt solche Sachen einfach auch, um die Aufmerksamkeit ein bisschen auslaufen zu lassen, um sozusagen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Einer der beiden hat sowieso auch schon ziemlich viele rote Linien überschritten in den vergangenen Monaten. Der hat sich nämlich auch in Bezug auf die Hongkonger Bürgerproteste, die Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong, sehr stark eingesetzt und auch durchaus sehr stark angelegt mit der chinesischen Führung. Das ist sicherlich jemand, der auch in Frage kommt, angeklagt werden zu können unter fadenscheinigen Gründen. Da ist sicherlich die Sorge von Menschenrechtsaktivisten am größten.
Sie sagen, das sind Bürgerjournalisten. Wie berichten denn die hauptberuflichen Journalisten, also zum Beispiel die lokalen Medien in Wuhan, über diese Epidemie?
Das ist interessant, dass wir in den vergangenen Wochen seit Ausbruch dieser Krise erlebt haben, dass Webseiten, zum Beispiel Nachrichtenwebseiten wie die Webseite Caixin, die sich vor allem auf Wirtschaftsthemen konzentrieren, dass die wirklich sehr viel, ich sag mal, berichten, was normalerweise überhaupt nicht möglich wäre, was überhaupt nicht denkbar wäre. Dass sie zum Beispiel über den Fall von Herrn Li berichtet haben, einem Arzt, der Whistleblower war, Anfang des Jahres diesen Virusskandal im Grunde mit aufgedeckt hat, der dann ruhiggestellt wurde vor der Polizei. Darüber wurde berichtet bei Zeichen Dinge, die man sonst nicht so kennt. Die haben also jetzt nochmal gezeigt, was sie drauf haben, diese Journalistinnen und Journalisten. Wenn man einen Strich drunter zieht, muss man sagen, es dominiert ganz klar das Narrativ der chinesischen Führung nach dem Motto, wir machen hier ganz viel, wir setzen alles Menschenmögliche in Bewegung, um diese Viruskrise zu bekämpfen. Aber es wird tatsächlich relativ viel für chinesische Verhältnisse auch zumindest zwischen den Zeilen berichtet, dass eben doch nicht alles rund läuft. Und das ist die Sache, die uns hier ausländische Beobachter durchaus sehr überrascht hat in den letzten Wochen.
Wenn wir mal einen kurzen Blick auf die westlichen Medien, also unsere Berichterstattung hier in Europa oder in Deutschland werfen, eigentlich sind wir ja sehr schnell bei der Hand, damit die mangelnde Pressefreiheit in China anzuprangern. Und im Moment kann man fast den Eindruck bekommen, dass der Westen nicht so ganz genau hingucken will, was die Einschränkungen der Menschenrechte zum Beispiel in der abgeriegelten Region Wuhan angeht. Schließlich sind das ja alles irgendwie Maßnahmen, die uns vor einer Pandemie, also vor einer Ansteckung selber schützen. Ist das von journalistischer Seite so eine Art doppelter Standard im Moment? Wie schätzen Sie das ein?
Also sowohl ich als auch meine beiden Kollegen, die gerade mit im Boot sind, Frank Eichmann in Hongkong und Axel Dorloff in Peking, wir sind sehr gut ausgelastet zurzeit und es erreichen uns Anfragen von Redaktionen in allen möglichen Themenbereichen und in allen möglichen Schattierungen. Und da kommt natürlich auch immer wieder die Frage nach, auf welcher rechtlichen Grundlage beruhen diese Quarantänemaßnahmen in Wuhan zum Beispiel? Wie kann das denn sein, dass da niemand nachfragt, warum so viele Menschen de facto eingesperrt werden und so weiter? Ich kann also nicht, ausdrücklich nicht unterschreiben, dass das unter den Tisch fallen gelassen wird. Aber weil wir eben, ich zum Beispiel in Shanghai, die Kollegen in Hongkong und Peking, weil wir weit weg sind, sind wir eben nicht nah dran. Wir sind im Moment nicht in der Lage, dorthin zu reisen. Und selbst wenn wir es wären, wir kämen nicht ohne weiteres zurück. Das heißt, es ist alles sehr abstrakt, was wir berichten. Auch wir berichten sozusagen über Bande, aus zweiter Hand, aus zweiter Quelle. Ich habe heute erst wieder ein Telefoninterview geführt mit einer Betroffenen in Wuhan, die dort eingesperrt ist. Also wir halten sehr engen Kontakt, aber weil wir eben nicht direkt konkret schildern können, glaube ich, trägt auch das dazu bei, dass dieser Aspekt, was Sie eben geschildert haben, dass das so ein bisschen vielleicht zu kurz kommt oder unter den Tisch fällt.
Also Sie haben auf jeden Fall nicht den Eindruck, als würde von Seiten der westlichen Medien aus wenig Bedarf an Berichterstattung von Ihnen in Bezug auf die Missachtung der Menschenrechte in Wuhan haben, sondern da ist durchaus Bedarf da und Sie berichten auch, sofern Sie es können.
Da ist Bedarf da. Und wir berichten da auch. Und es kommt noch was dazu. Wir bemühen uns auch eben nicht nur über, ich sag mal, Zahlen und Statistiken und medizinische Aspekte zu berichten, sondern eben auch und gerade über das Gesellschaftliche. Das ist in den letzten Tagen und Wochen auch noch deutlich wichtiger geworden. Die Tatsache, dass plötzlich zum Beispiel in Shanghai gesagt wird, du darfst zwischen, in einigen Stadtteilen zumindest, du darfst zwischen 0 Uhr und 6 Uhr nicht mehr aus dem Haus und du darfst auch keine Besucherinnen und Besucher empfangen. Das hat auch in China, ist das auch rechtlich gesehen, sehr, sehr dünnes Eis. Aber es wird gemacht, weil China eben eine Diktatur ist, wo es keinen Rechtsstaat gibt, wo es auch keine freien Medien gibt, die das nachfragen, die das kontrollieren. Und deswegen glaube ich, wäre bei uns der Widerstand, sage ich mal, oder die kritischen Fragen wären einfach viel mehr. Unsere Ortskräfte zum Beispiel werden zum Teil gehindert, hier ins Büro zu kommen, aus fadenscheinigen Gründen. Da würden wir bei uns in Deutschland ein Fass aufmachen. Hier in China müssen wir das einfach ein Stück weit in Kauf nehmen, weil China als Diktatur eben ja, andere Maßstäbe anlegt an die Durchsetzung von Vorschriften.
In China sind zwei Bürgerjournalisten verschwunden. Steffen Wurzel hat uns den Fall erklärt. Dass Volodymyr Zelensky seit vergangenem Jahr Präsident der Ukraine ist, hat er auch den Medien zu verdanken. Der 42-Jährige war ein Fernsehstar. Seine Comedy-Show lief vor der Wahl quasi in Dauerschleife. Andere Medien deckten reihenweise Korruptionsskandale auf, was am Ende Zelenskys Vorgänger Poroschenko nicht gut bekommen sollte. Zelensky kennt also seine Pappenheimer so gut, dass er die Medien nun an die Leine nehmen will, klagen seine Kritiker. Damit ihm das nicht passiert, was seinem Kollegen oder Widersacher Poroschenko passiert ist, richten soll es ein Mediengesetz. Unser Korrespondent Florian Kellermann.
Das Gesetz heißt offiziell Gesetz gegen Desinformation. Darum gehe es, sagte Kulturminister Volodymyr Borodjanski in der Fernsehtalkshow Meinungsfreiheit. Die Regierung hat die Pflicht, Desinformation, also falschen Behauptungen, entgegenzutreten. Falsche Behauptungen wirken auf die öffentliche Debatte. Sie sind gefährlich. Sie können Hass hervorrufen, gesellschaftliche Konflikte entfachen. Letztendlich können sie den Staat zerstören. Wir haben schließlich einen mächtigen Feind gegen uns. Damit meint Borodjanski Russland und die von Russland gesteuerten Separatisten in der Ostukraine. Auch alle Beispiele, die der Minister anführt, stammen von dort. Er erwähnte die Meldung aus dem Separatistengebiet von 2014, wonach ukrainische Nationalisten einen 3-jährigen Jungen gekreuzigt und getötet hätten. Die Nachricht erwies sich rasch als Fake. aber sie sorgte für Schlagzeilen in Russland. Gegen russische Propaganda also sei das Gesetz gerichtet, behauptet die ukrainische Regierung. Aber es sind gerade ukrainische Journalisten, die sich bedroht fühlen. So Anhelina Karyakina, Chefredakteurin des Internetfernsehsenders Hromadske.
Ich habe das Gesetz gelesen und mir scheint, es geht weniger darum, Propaganda zu verhindern. Vielmehr sollen wir Journalisten gegängelt werden.
Die Regierung will den Journalisten vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben. Das zeigt doch schon, dass ein Bevollmächtigter der Regierung unsere Texte und Beiträge einschätzen soll, ob sie glaubwürdig sind oder nicht. Dieser Bevollmächtigte darf zwar selbst noch keine Entscheidung treffen, aber er kann die Journalistin oder den Journalisten auffordern, Aussagen zu belegen. Letztendlich entscheidet dann ein Gericht, ob der Autor das Gesetz verletzt hat. Wenn ja, drohen drakonische Strafen bis hin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Das könne den unabhängigen Journalismus zerstören, sagen die Kritiker, denn die Gerichte in der Ukraine gelten als korrupt. Gerade wegen der verbreiteten Korruption habe der investigative Journalismus, der seine Quelle eben nicht offenlegen könne, eine besondere Bedeutung in der Ukraine, sagte Olesja Batzmann, Chefredakteurin des Internetportals Gordon.ua. Wenn der frühere Präsident Petro Poroschenko dieses Gesetz ersonnen hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch im Amt. Wir erinnern uns an den großen Korruptionsskandal damals im Verteidigungsministerium, den ein Journalist aufgedeckt hat. Poroschenko wäre noch im Amt und der Journalist säße schon mindestens 2 Jahre im Gefängnis. Mit anderen Worten, die freie Presse war es, die laut Olesja Batzmann dem amtierenden Präsidenten Volodymyr Zelensky in sein Amt verhalf. Und nun wolle die Regierung von Zelenskys Gnaden genau diese freie Presse beseitigen. Nicht nur die drakonischen Strafen stoßen auf massive Kritik. Das Gesetz sieht außerdem vor, den Journalistenberuf zu reglementieren. Journalisten sollen nur noch dann arbeiten dürfen, wenn sie einer Vereinigung angehören. Diese Vereinigung werde nicht von der Regierung kontrolliert, beteuert der Kulturminister. Sie sei als Selbstverwaltungsorgan der Journalisten gedacht. Oksana Romaniuk vom Institut für Massenmedien, das die Medienlandschaft in der Ukraine beobachtet, sagte der Zeitschrift Neue Zeit: Das Gesetz kann dazu führen, dass in dieser Journalistenvereinigung keineswegs die ehrlichen Journalisten den Ton angeben, sondern gerade diejenigen, die käuflich sind, die wichtigen Gremien besetzen. Dagegen gibt es im Gesetz keinerlei Absicherung. Die Gefahr ist deshalb so groß, weil die sogenannten Oligarchen den Medienmarkt in der Ukraine beherrschen. Sie könnten ihre Günstlinge in der Vereinigung in Führungspositionen bringen. Diese könnten dann über freie Journalisten urteilen und ihnen laut Gesetz sogar zeitweilig die Berufsausübung verbieten. Die ukrainische Regierung will das Gesetz am liebsten noch im März durch das Parlament bringen. Der Kulturminister ließ inzwischen aber durchblicken, dass er zumindest auf einige Kritikpunkte eingehen will.
Aus der Ukraine ein Beitrag von Florian Kellermann. Am Safer Internet Day fühlt man sich ein bisschen wie Bill Murray in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Jedes Jahr stellen wir frustriert fest, dass sich nichts geändert hat und dass es überhaupt nicht funktioniert, aus dem Internet einen sicheren Ort zu machen. 2017 zum Beispiel suchten Kommunikationswissenschaftler von der Universität Münster Antworten auf eine simple Frage: Können Menschen Fake News erkennen? Die Forschenden haben sich ein paar falsche Nachrichten zusammengezimmert und das war nicht schwer. Man kann zum Beispiel einfach behaupten, dass die Anzahl krimineller Jugendlicher 10-mal höher ist als in Wirklichkeit und ein Bild dazu stellen, das eigentlich nichts damit zu tun hat. Und ein Zitat von Breitbart einbauen, einer rechtspopulistischen Webseite. Und siehe da, die überwiegende Mehrheit der Probanden hat diesen Betrug nicht erkannt. Dr. Stefanie Geise ist eine der Wissenschaftlerinnen aus Münster, denen das keine Ruhe gelassen hat. Sie wollte wissen, warum Menschen offensichtlich falsche Nachrichten nicht als solche erkennen. Eine neue Studie mit einer neuen Methode musste her, das sogenannte Eye-Tracking. Was das ist, hat mir Frau Geise vor ein paar Tagen bei einer kommunikationswissenschaftlichen Tagung im sehr halligen Audimax der Uni Mainz erklärt. Es geht um die Augen der Versuchspersonen und wie und ob sie auf Manipulation reagieren.
Gucken die Leute auf die Quelle, gucken die auf die Bildunterschrift, schauen sich die Leute diese Hinweisreize an und beeinflusst das dann ihre Beitragsbewertung. Und was wir im Großen rausgefunden haben, ist, diese Hinweisreize werden von 60-70% der Betrachtung überhaupt nicht registriert. Also die meisten Menschen gucken sich das nicht wirklich an. Und wenn sie sich's angucken, beeinflusst es nicht die Bewertung der Beitragsqualität. Ob das Bild jetzt gefaked ist oder nicht, beeinflusst nicht die inhaltliche Bewertung der Beiträge. Und das ist erstaunlich, aber es zeigt für uns vor allen Dingen, dass Menschen in ihrer Nachrichtenrezeption sich sehr stark durch Routinen beeinflussen lassen, also dass sie eine alltagsrationale Nachrichtenrezeption vornehmen. Das bedeutet, dass Menschen so bestimmte Schema entwickelt haben, mit denen sie sich Nachrichten zuwenden, wie sie Nachrichten anschauen, wie sie sie rezipieren, wie sie sie bewerten. Und es folgt eben nicht im Alltag eine sehr kritische, aufmerksame und sehr reflektierte Auseinandersetzung mit dem, was gelesen wird.
Das ist ja das, was eigentlich medienpädagogisch immer gefordert wird, gerade wenn es um Fake News geht, oder?
Das stimmt. Wir sehen aber auch, dass diese medienpädagogischen Forderungen bis heute nicht dazu geführt haben, dass es eine systematische Ausbildung von Medienkompetenz beispielsweise in Schulen gibt. Im Grunde genommen zeigen unsere Befunde, dass wir aber genau sowas bräuchten.
Sie haben gesagt, es ist ein Eye-Tracking-Vorgang, das heißt, Sie verfolgen die Bewegungen des Auges. Sagen Sie mir, wie das funktioniert?
Wir haben einen Eye-Tracker, der in einem Computermonitor integriert ist, fast nicht sichtbar. Und dieser Eye-Tracker wird erst individuell kalibriert, damit er auf die Physiognomie des Einzelnen und Anatomie des Einzelnen eingestellt wird. Unter dem Monitor sind so Leuchtdioden, die strahlen so ein ganz leichtes Infrarotlicht aus. Dieses Infrarotlicht, mit diesem erfassen Sie den Augapfel, leuchten ins Auge. Und es gibt auf der Netzhaut eine Reflexion dieses roten Lichtpunkts, korneale Reflexion. Und die spiegelt dann, wird dann sozusagen zurückgeworfen und das zeichnet der Eye-Tracker auf. Und dann sehe ich eben genau, wie der Blickverlauf einer einzelnen Person war über einen Nachrichtenbeitrag oder über ein Wahlplakat beispielsweise und kann genau sehen, die und die Bereiche wurden angeschaut und für wie lange und in welchem Wechselspiel, mit welchen anderen Informationen. Und ich sehe eben auch, welche Bereiche gar nicht oder nur sehr, sehr flüchtig angeschaut worden sind.
Wie haben Sie dann daraus erkannt, ob jemand erkannt hat, dass es fake ist?
Wir haben das über die Beitragsbewertung ja erfasst. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch eine Einschränkung der Methode betrifft. Nämlich, ich kann sehen, was Menschen anschauen und was nicht. Und ich kann daraus Rückschlüsse darauf ziehen, wie sie da, also was sie mental verarbeiten. Aber ich kann nicht gleichzeitig sehen, welche Bedeutungen sie dem Inhalt zurichten und was sie daraus machen, also wie sie das verstehen, interpretieren und weiter bewerten. Das heißt, ich muss sinnvollerweise Eye-Tracking immer kombinieren mit anderen Methoden. In dieser Studie haben wir das eben mit Befragung gemacht. Wir haben aber nicht das inhaltliche Verständnis abgefragt. Das wäre aber auch ein interessanter Aspekt, den man in Folgestudien vielleicht noch stärker untersuchen könnte.
Sie haben nur geguckt, hat jemand erkannt, ob es fake war?
Genau, wir hatten bei der Beitragsbewertung und der Bewertung der journalistischen Qualität verschiedene Items, die zum Beispiel auch die sachliche Richtigkeit erfasst haben oder ob das plausibel ist, ob das nach einer fundiert recherchierten Nachricht aussieht und das haben wir dann verglichen.
Was hat Sie überrascht an Ihren Ergebnissen?
Ja, mich hat an dem Thema Fake News schon überrascht, dass wenige Menschen tatsächlich Nachrichten so rezipieren, dass es sie in die Lage versetzt, Unterschiede zu erkennen. Das finde ich deshalb besonders heikel, weil viele Strategien, die ja auch in den Medien diskutiert worden sind, zur Sensibilisierung, zur Identifikation von Fake News immer da ansetzen, dass Menschen Nachrichten aufmerksam rezipieren, dass sie diese Hinweisreize erkennen. Es gibt wenige Studien, die genau das untersuchen, wie gut solche Strategien funktionieren. Und wir haben gesehen, dass solche Hinweisreize nicht erkannt werden und dass deswegen wir eigentlich andere Strategien brauchen, um mit Fake News besser umgehen zu können.
Welche Strategien wären das?
Ich glaube, alle Strategien, die wir hier diskutieren, müssen bei so einer grundlegenden Sensibilisierung anfangen, wie Medien entstehen, welches Interesse mit Nachrichtenbeiträgen verbunden sein kann, welche Faktoren mich lenken können in meiner Wahrnehmung, welche Faktoren mich beeinflussen können. Und wenn Menschen mehr darüber wissen, wie Medien entstehen und was sie mit einem machen können und nicht so ein generelles Vertrauen, so eine generelle naive Glaubwürdigkeit angenommen wird und man sich selber eben reflektiert den Informationen zuwendet, dann würde das, glaube ich, viel helfen.
Stefanie Geise von der Universität Münster. Übrigens sind gut gebildete Menschen keineswegs besonders gut darin, Fake News zu erkennen. Die halten sich nur für medienkompetenter, als sie sind, sagt Frau Geise. Seit einem halben Jahr leben die Menschen in Kaschmir im Ausnahmezustand. Die indische Regierung hatte zunächst sämtliche Verbindungen gekappt, Telefonleitung, Internet, alles war gesperrt. Erst Mitte Januar hat der oberste Gerichtshof in Indien die Regierung angemahnt, die Situation in Kaschmir zu überprüfen. Seitdem gibt es an den meisten Orten jetzt wenigstens eine sehr langsame 2G-Verbindung. Und weil immer noch keine ausländischen Journalisten nach Kaschmir reisen dürfen, hat sich der indische Kollege Anup Saxena aus dem ARD-Studio Südasien auf den Weg gemacht, um sich zum Beispiel mit YouTubern zu treffen. Den Bericht hat er dann zusammen mit Silke Dietrich angefertigt.
Endlich fangen sie wieder zu proben an. Ausgerechnet eine Satire über die Netzprobleme in Kaschmir. Lachen ist schwer geworden für die Comedy-Gruppe Kashmiri Kalkarab, was übersetzt so viel bedeutet wie die Verrückten aus Kaschmir. Parvez Ahmad hat die Truppe gegründet. Die Idee war eigentlich, die Leute aus der Region Kaschmir mit ihrer Comedy aufzuheitern. Gerade sind wir aber alle total depressiv, erzählt der 29-Jährige. Ich selbst nehme sogar Antidepressiva. Ich meine, wir können seit 6 Monaten keinen einzigen Cent verdienen. Wir sind so schlecht drauf, wir streiten uns sogar ständig auch untereinander. Letzten Juli hatten sie fast 500.000 Abonnenten für ihren Kanal, bis die indische Regierung am 5. August alle Verbindungen in Kaschmir gekappt hat. Das war der Tag, an dem entschieden wurde, dass dem Bundesstaat sämtliche Sonderrechte entzogen werden und fortan die Region direkt von Delhi aus regiert werden soll. Mit der Kommunikationssperre, sagt die indische Regierung, habe sie verhindern wollen, dass es zu Ausschreitungen und Protesten in der Region kommt. Farooq Khan, der Regierungsberater in Kaschmir, sagt, das Internet wurde oft missbraucht. Vor allem in den sozialen Netzwerken gab es viele Fake News. Das hat oft zu Gewalt geführt in Kaschmir. Mit der Sperrung erhalten wir den Frieden in der Region. Tatsächlich hat es sehr wenige Aufstände gegeben in den letzten 6 Monaten. Allerdings sind zuvor auch tausende Menschen verhaftet worden. Die indische Regierung hat noch mehr Soldaten in die Region geschickt als zuvor. Es gibt ein Versammlungsverbot in Kaschmir. Wenn mehr als 4 Personen auf der Straße zusammen gesehen wären, könnten sie einfach von der Polizei festgenommen werden. Auch für Parvez Ahmed und seine Kollegen ist es schwer, sich zu treffen. Eigentlich, sagt er, hatten wir gehofft, dass wir auf riesigen Bühnen wie in Bollywood auftreten könnten. Aber dieser Traum ist von einem Tag auf den anderen geplatzt. Kein Internet, keine Comedy, kein Geld. Natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder weitermachen können, falls die Regierung uns wieder ins Netz lässt. Noch geht es aber nur in kleinen Schritten voran. Die Regierung drosselt noch immer die Geschwindigkeit des Internets in Kaschmir. Immerhin können die jungen Comedians mit einer verschlüsselten Verbindung nun langsam ihre Videos wieder auf YouTube hochladen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jürgen Beil, ich bin Redakteur bei der Meinerzhagener Zeitung. Wir erscheinen in der Stadt Meinerzhagen und in der Stadt Kirspe. Und unsere morgige Schlagzeile lautet: Die Unterschiede beim Ja-Wort. Beleuchtet habe ich und meine Kollegin Marie Fehlen von den Lüdenscheider Nachrichten die katholische evangelische Kirche und den Islam. Und wir haben bei unseren Recherchen festgestellt, dass es schon gravierende Unterschiede gibt. Es geht beispielsweise um die gleichgeschlechtliche Ehe, die im Islam und in der katholischen Kirche nicht möglich ist, wohl aber in der evangelischen Kirche.
Medias Res schließt für heute. Ich bin Bettina Schmieding und danke für Ihr Interesse.